Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama bleibt. Wir haben ja immer wieder in den letzten Wochen auch dazu aufgerufen, dass ihr uns mal eure Fragen schicken könnt. Und das habt ihr tatsächlich in letzter Zeit sehr fleißig getan. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir heute mal eine Community-Folge aufnehmen. Und zwar zum Thema Umgang mit anderen trauernden Personen. Also, es ist der Mann verstorben, in unserem Fall. Wie geht man eigentlich mit der Trauer von anderen Angehörigen um? Vater, Mutter, Schwester? Und dazu hat uns eine konkrete Frage erreicht und Caro, du hast sie gerade vorliegen. Vielleicht lesen wir sie am Anfang vor und dann sprechen wir drüber.
Genau. Und zwar hat uns erreicht der Wunsch einer Followerin, einer Hörerin. Ich fände auch eine Folge zum Thema Umgang mit den anderen Hinterbliebenen gut. Ich habe so viel mit den Kindern und mir selbst zu tun, aber es gibt auch noch seine Mutter, seinen Bruder, meine Familie. Mir fällt es schwer, über meine eigene Trauer und die meiner Kinder hinweg auch die der anderen wahrzunehmen. Und ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema. Ich schreibe ja gerade mein Buch und ich habe auch genau darüber ein bisschen was in den letzten Tagen geschrieben und auch darüber nachgedacht, wie das so bei mir war in der Vergangenheit, seitdem Jacek gestorben ist und wie es auch gerade ist. Ne? Es sind bei mir jetzt 2,5 Jahre vergangen, wie das so bei mir abgelaufen ist, ob da Raum war für die Trauer auch von anderen. Und wir könnten die Folge jetzt abkürzen und sagen, nee, war kein Raum da. Aber natürlich wollen wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Denn ich finde, tatsächlich ist es so, auch da möchte ich noch einmal sagen, ne, Trauer ist individuell. Es ist individuell, wie sie verläuft, wie sie sich zeigt. Aber auch der Umgang mit Trauer ist total individuell. Sowohl mit der eigenen Trauer als auch mit der Trauer von anderen. Speziell in diesem Fall jetzt von anderen Hinterbliebenen und nahen Angehörigen. Und ich finde es da auch nochmal wichtig, auch zu sagen, man trauert um denselben Menschen, ne? Also als Jacek gestorben ist, wir trauern alle um Jacek, wir trauern aber nicht um dieselbe Person, denn Jacek hat in jedem Leben von uns einen anderen Stellenwert eingenommen. Ich traue um meinen Ehemann, um den Papa meiner Tochter, meine Schwiegermutter trauert um ihren Sohn, meine Schwägerin trauert um ihren Bruder, meine Eltern und meine Schwestern trauern um Schwager und den Schwiegersohn. Man kann das gar nicht vergleichen, deswegen schon mal direkt vorab, Verlust nicht mit Verlust vergleichen. Und ich muss sagen, dass ich mich anfangs doch irgendwo dabei ertappt habe, so ein bisschen diese Gedanken, was ist denn nun schlimmer? Wen hat es jetzt am schlimmsten getroffen von uns allen? Und ich weiß, das darf man nicht machen. Ich glaube aber, dass das ganz vielen so geht, dass das nur ganz viele ja nicht so aussprechen möchten oder so, weil man sich vielleicht auch ein bisschen dafür schämt. Also ich fand das auch so beschämt, darüber nachzudenken, wen es denn jetzt am schlimmsten getroffen hat und wer jetzt inwieweit am sollsten trauern darf oder eben nicht oder wer sich jetzt mal zusammenreichen soll, ist ganz platt gesagt. Bin aber natürlich irgendwann zu dem Punkt gekommen, als ich mich mit meiner Trauer beschäftigt habe und auch in die Therapie gegangen bin und mich viel damit auseinandergesetzt habe, dass man das nicht vergleichen kann. Ne? Das ist für jeden, ist jemand anderes gestorben, jeder verbindet andere Erinnerungen mit der verstorbenen Person. Das kann man nicht vergleichen und das mache ich auch nicht mehr. Es ist aber tatsächlich so, dass meine eigene Trauer, und ich schließe jetzt die von meiner Tochter auch mit ein, also die von uns, von Jaceks Kernfamilie, dass die natürlich in meinem Leben am meisten Raum eingenommen hat und auch Raum einnimmt. Und das ist mir ganz besonders bewusst geworden, direkt in dem Moment, als es damals hieß, als die Einsatzkräfte bei mir zu Hause waren und ich gefragt habe, ja, haben Sie schon die Eltern informiert? Haben Sie natürlich nicht, sollte ich dann machen, dass ich direkt gesagt habe, nee, kann ich nicht. Möchte ich nicht, mache ich nicht. Ich konnte die Eltern nicht anrufen, also die Mutter nicht anrufen. Und da habe ich einfach mal genau darüber nachgedacht, warum ich das nicht konnte. Mhm. Und ich konnte es aus dem Grund nicht, weil ich direkt, als mir das gesagt wurde, gemerkt habe, ich kann den Schmerz und die Trauer der Mutter nicht abfangen. Mhm. Ich kann das nicht. Ich weiß, dass ich das nicht kann. Und deswegen habe ich direkt gesagt, nee, mache ich nicht. Und habe dann ja meine Schwägerin angerufen, also Jaceks Schwester, die dann ihre Eltern informiert hat. Da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass sie das gemacht hat. Weil ich wusste, ich kann das nicht. Ich bin hier gerade so im Schockzustand. Ich bin selbst, also Trauer kann man das ja noch gar nicht nennen. Es ist ja wirklich Schockzustand, in dem man da ist nach dieser Situation. Aber ich habe schon gewusst, das kann ich nicht abfangen und das will ich auch nicht abfangen. Da war ich vielleicht in gewisser Weise ein Stück weit egoistisch. Aber ich konnte das nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war mit denen. Ja gut, Holger konnte seine Diagnose wahrscheinlich noch selbst mitteilen.
Ja,
Bei euch war das ja auch so, dass dir ja auch mitgeteilt wurde von der Schwester, dass Holger verstorben war, oder? Das war doch irgendwie so, dass du in der Zeit gar nicht bei ihm warst, sondern deine Schwägerin.
Ja, also wenn wir an den Zeitpunkt der Diagnose gehen, das war da tatsächlich selbst. Und es wollte er auch, also nicht nur, dass ich es von ihm persönlich erfahren habe, sondern er wollte tatsächlich auch sämtliche Angehörige oder Außenstehende, die ihm jetzt wichtig waren, selber informieren. Also er wollte gar nicht, dass ich das mache. Ich muss dazu aber noch sagen, dass Holger zu dem Zeitpunkt, als er die Diagnose selber bekommen hat, noch in einer sehr guten körperlichen Verfassung war. Klar hatte er Schmerzen und so, aber die konnte man mit Schmerzmitteln lindern. Das heißt, er war ja da noch schon sehr er selbst, sage ich jetzt mal. Das ging ja noch ein paar Monate so, bevor er sich verändert hat. Aber ja, ich habe tatsächlich von seiner Schwester erfahren. Für die, die die Story nicht kennen, ich habe sie in einer anderen Folge ziemlich zu Beginn mal ausführlich erzählt. Bei Holger war es ja so, ein paar Tage bevor er dann verstorben ist, wurde ihm gesagt, dass der Tumor die Darmwand durchbrochen hat und er jetzt nur noch wenige Tage hat. Und jeder, den er noch sehen will, soll ihn besuchen kommen. Ab dem Zeitpunkt war es dann eben so, seine Schwester war da gerade im Urlaub und die kam dann zurück. Wir haben uns quasi die Zeit im Krankenhaus dann ein bisschen aufgeteilt. Sie kam früher vom Urlaub zurück und war dann quasi ohne ihren Mann und ohne ihre Kinder da und konnte somit sich hundertprozentig auf Holger fokussieren. Und wir haben es dann immer so gemacht, dass ich der Teil, den meine Kinder im Kindergarten und in der Krippe waren, war ich bei Holger natürlich, aber die musste ich ja auch zu einem Zeitpunkt wiederholen.
Ja, eben, und du hattest ja auch die Kinder.
Genau, und der Kleine war ja zu dem Zeitpunkt 1 und der Große, der war 4. Und gerade der Große, der wusste zwar nicht genau, was los ist, also er wusste schon von der Krankheit von seinem Vater und so weiter, aber der hat natürlich gerade in den letzten Tagen, der hat die Vibes auch gemerkt, der war total an mir geklammert. Ich war froh, wenn ich ehrlich bin, wenn der morgens in den Kindergarten gegangen ist und wirklich nicht irgendwie bei mir geblieben, was ich ja auch verstehen kann. Das war ja für ihn auch ganz schrecklich. Ich habe ihn ja ein paar Tage, bevor Holger gestorben ist, auch sagen müssen, dass er sterben wird. Also er wusste, dass da was im Gange ist. Um es kurz zu machen, ich habe quasi die Tagschichten übernommen, soweit ich konnte. Und ab dem Zeitpunkt, wenn ich zurück musste zu den Kindern, hat dann meine Schwägerin übernommen und hat dann quasi auch die Nachtschichten gemacht. Und Holger hat sich entschieden, um kurz nach Mitternacht zu gehen. Und ich habe es dann von seiner Schwester am nächsten Tag in der Früh erfahren. Das war mein Wunsch, dass sie es mir, wenn es wirklich passieren soll, während sie da ist, dass sie es mir morgens erst sagt. Ich habe ja damals kaum geschlafen. Und wenn du halt Mitternacht sowas erfährst, und ich wusste nicht, in welcher Verfassung ich bin allein mit den Kindern im Haus, das war mir einfach zu kritisch. Woanders konnten die Kinder aber nicht schlafen, weil die waren in der Zeit nicht in der Lage, irgendwo anders zu sein.
Verständlich, ne? Das kann man ja, gerade der Kleine auch, ne? Ist ja echt mit 1.
Genau, also deswegen, ich habe so von Holgers Tod erfahren, aber ich glaube, es ist eine andere Geschichte, ob du, ich will nicht sagen, dass ich nicht unter Schock stand, aber ich war natürlich unter Schock, aber trotz allem war das, in dem Moment wusste ich, er ist erlöst von den Schmerzen.
Ja, oh Gott, das ist auch schrecklich. Ja, aber ich finde, ja, also ich fand es halt damals schwierig, als es hieß, dass ich halt die Eltern anrufen soll, also alle Angehörigen. Ich kenne meine Schwiegermutter natürlich auch schon ein paar Jahre länger und ich wusste natürlich um deren Verhältnis und ich wusste auch, wie sie reagieren wird. Und ich wusste aber auch von mir, dass ich das nicht kann, dass ich das nicht tragen kann und auch nicht möchte. So hat sich das aber auch jetzt die ganzen letzten 2,5 Jahre durchgezogen. Nun muss man halt auch sagen, dass ich halt auch jemand bin, der sich sehr schnell Hilfe gesucht hat, dass ich direkt gesagt habe, ne, ich möchte daran nicht zerbrechen. Ich war ja eine Woche später schon bei meinem ersten Gespräch bei einem Psychologen, habe mir dann direkt schon Therapieplatz gesucht. Ich war in der Trauerbegleitung und habe da sehr schnell agiert und auch gewusst, was ich möchte und was ich nicht möchte. Das ist, ne, Stichwort jeder trauert anders, bei meinen Schwiegereltern jetzt zum Beispiel nicht so. Also die waren bisher, soweit ich weiß, noch nicht in therapeutischer Behandlung, muss man aber auch nicht. Das möchte ich auch ganz klar dazu sagen, man muss es natürlich, man muss keine Trauerbegleitung machen, auch keine Therapie. Für mich ist es der richtige Weg gewesen und ist es auch immer noch. Ich bin ja immer noch in therapeutischer Behandlung. Was es mir dann manchmal so ein bisschen schwer gemacht hat und wo ich auch gemerkt habe, dass ich mich da so ein bisschen sperre, ist, dass ich in gewissen Situationen das Gefühl hatte, dass deren emotionaler Ballast auf mich abgeladen wird, ohne zu fragen. Also dass mir quasi so die Trauer aufgebürdet wurde und ich habe gemerkt, ich kann damit gar nicht umgehen, weil ich habe da keine Kapazitäten für. Also gar keinen emotionalen Raum, weil ich bin so sehr auch mit meiner eigenen Trauer beschäftigt, auch wenn das vielleicht von außen nicht immer so aussieht und ich da sehr stark wirke und sehr gefestigt und sowas. Gerade wenn Menschen um mich rum sind, ich bin ja da jemand, der sich da sehr gut zurückhalten kann und sehr gefasst wirkt, was natürlich zu Hause mit Kind oder auch alleine natürlich nicht immer der Fall ist, war ich trotzdem nicht in der Lage, das irgendwie auszuhalten oder ich habe mich da auch nicht in der Rolle der Trauerbegleiterin gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch jetzt, ich mache ja gerade die Ausbildung oder ich beginne jetzt im April die Ausbildung zur Trauerbegleiterin. Aber ich finde, wenn man so emotional so nah dran ist, also ich würde auch nie, wenn ich dann irgendwann mal damit fertig bin, könnte ich nie die Trauerbegleiterin von nahen Angehörigen sein, irgendwie von Jacek. Das geht gar nicht. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass es nämlich außenstehende Personen gibt, die nicht jetzt gerade in den akuten Trauerprozess involviert sind, sei es Trauerbegleiterin, Psychologinnen, die da unterstützen und die da sind, um der Trauer Raum zu geben und eben nicht nahe Angehörige. Wobei ich auch sagen muss, dass ich aus der Community bei mir auch viel mitbekommen habe, dass es genau das Gegenteil der Fall ist, dass man in gewisser Weise so ein kollektives Trauern hat innerhalb der Familie und so. Finde ich ganz bewundernswert. Das muss ich sagen, kann ich so nicht, weil da bin ich echt zu sehr mit meiner eigenen Trauer beschäftigt und ich habe ja auch noch die Trauer der Kleinen, auch wenn die sich jetzt anders äußert, weil sie ja damals noch sehr klein war, als der Papa gestorben ist. Für sie ist das so Normalität, unser Alltag mit der Trauer. Aber natürlich habe ich auch noch sie und ich habe natürlich auch den Alltag, der komplett neu ist und anders ist und den ich ja auch erst in den letzten Monaten und Jahren neu organisieren musste. Aber ich sehe mich da nicht und ich kann das total nachvollziehen, wenn uns jemand schreibt oder das, was in dieser Nachricht geschrieben wurde, dass man gar keine Energie und gar keinen Raum hat, auch die Trauer von anderen irgendwie wahrzunehmen. Und ich finde, das ist total legitim. Das muss man auch nicht.
Nee.
Wenn man das kann und das möchte, dann auch total toll. Und das ist auch, darf man auch. Aber man sollte sich nicht irgendwie dafür verurteilen, wenn man das nicht kann oder auch nicht möchte. Das ist so ein Ausnahmezustand, diese Trauer allgemein. Wenn man das so in dieser Form ja noch nie erlebt hat, dann muss man ja auch erstmal damit klarkommen. Ne? Also sowohl, das ist ja psychisch und physisch ja wirklich, es ist ja für den gesamten Körper ein Schockzustand.
Total.
Das muss man erstmal für sich sortieren und einordnen. Und wenn dann man sich dann noch irgendwie darum Gedanken machen müsste, wie gehe ich jetzt mit Person XY um, wie schwer trifft es sie, wie doll oder wenig doll trauert sie, das schaffst du gar nicht. Ich finde schon allein Trauer ist nicht für die Psyche eines einzigen Menschen gemacht. Aber wenn du dich dann noch um die Psyche von anderen kümmern musst, die auch trauern, daran gehst du ja kaputt.
Ja. Also ich habe jetzt auch gerade überlegt, aber ich glaube tatsächlich, das liegt daran, dass wir Frauen oft dazu neigen, dass wir uns um alle anderen als erstes kümmern, bevor wir uns um uns selber kümmern. Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Ja.
Aber jetzt, wo du das gerade auch so gesagt hast und auch die nochmal diese, wenn ich nochmal diese Frage mir so reflektiere, also es ist definitiv, finde ich, wenn dir sowas als Ehefrau oder Ehemann, aber als Partner eben passiert, die anderen, außer deine Kinder vielleicht noch, aber die anderen sind ja alles erwachsene Menschen, die müssen alle ihre eigene Form, ihren eigenen Weg finden, mit der Trauer klarzukommen. Das klingt jetzt zwar hart, aber ich meine, jetzt ist bei mir 3,5 Jahre her, 4 Jahre fast, also Diagnose ist jetzt fast 4 Jahre her. Ich habe bis heute nicht die Kapazitäten, mich auch nur um einen einzigen Menschen mit seiner oder ihrer Trauer zu kümmern.
Ich auch nicht.
Weil zuerst kam diese ganze Phase des Organisatorischen von Beerdigung. Gut, das wurde mir zum allergrößten Teil, wurde mir das ja zum Glück abgenommen. Aber trotzdem war viel Papierkram und war viel zu erledigen. Und man ist wie in so einer Wolke. Ich kann mich ja bis heute kaum an die Zeit erinnern von dem ersten halben Jahr, weil es mir wirklich, ich war ja da wirklich am Boden. Weil, ich möchte keine Details jetzt dazu sagen, weil das einfach privat einfach ist und bleiben soll. Aber mir wurde das Leben schon dann auch noch zusätzlich sehr schwer gemacht in der Zeit von Menschen, die einem das Leben eigentlich eher leichter machen sollten, aber sie haben uns das Leben halt ein bisschen schwieriger gemacht. Deswegen, es gab gar nicht die Möglichkeit, dass ich mich mit der Trauer von diesen Personen noch weiter auseinandersetze. Und dann muss ich sagen, ich hatte die Möglichkeit nicht, ich hatte die Kraft nicht, ich hatte die Zeit nicht, ich hatte ein Baby, also da, gut, da war doch schon eins, aber trotzdem, er hat nicht geschlafen, ich hatte die Nerven gar nicht. Also im Nachhinein betrachtet konnte ich mich ja nicht mal so um meine Kinder kümmern, wie ich es gerne gemacht hätte, weil ich eigentlich nachts und tags ein Zombie war, muss man jetzt einfach sagen.
Man konnte sich ja auch teilweise nicht mehr um sich selbst kümmern. Ich weiß noch, ich habe nichts gegessen, nichts getrunken, also selbst Haare waschen oder sowas, so diese Basic Human Needs, nicht mal das konnte man sich ja, ich rede jetzt von der akuten Trauerphase, auch heute ist es natürlich noch so, aber in der akuten Trauerphase war ja zum Beispiel das nicht mehr möglich. Und wenn man dann überlegt, abseits von den Kindern, sich noch um die Trauer von anderen Angehörigen zu kümmern, das schaffst du nicht. Also natürlich gibt es die das machen und die da vielleicht auch voll drin aufgehen, die das ja auch brauchen für ihren eigenen Weg. Also ich möchte das jetzt auch nicht verteufeln, sagen, um Gottes Willen, kümmert euch nur um euch. Gar nicht. Es gibt ja auch die das vielleicht brauchen, um zu heilen und diese Gemeinsamkeit vielleicht auch brauchen. Bei mir war das nicht so. Und ich finde, das hast du gerade sehr, sehr passend gesagt, als du meintest, wir sind alles Erwachsene, die verdammt nochmal ihren eigenen Weg finden müssen, damit umzugehen, mit dieser Scheiße, die uns allen passiert ist. Und ich finde, das trifft es sehr, sehr gut. Bei Kindern ist das was anderes, gerade die eigenen Kinder. Ich habe das auch gemerkt mit meinen nicht nur Neffen. Das ist dann nochmal was anderes, wenn Kinder da sind. Aber bei Erwachsenen, die auch trauern, die auch diesen Verlust erlebt haben, die sind selbst dafür verantwortlich, einen Umgang damit zu finden. Und ohne jetzt andere auch Trauernde noch dazu mit zu belasten oder vielleicht sogar zu erwarten, dass man sich auch um sie kümmert, weil sie in deren Augen ja den schlimmeren Verlust erlebt haben. Gibt es ja auch alles. Ich finde nicht. Also das ist, also fand ich sehr, sehr schön gerade deinen Satz, dass wir alle als Erwachsene unseren Weg da selbst finden müssen. Und das ist ja auch jetzt 2,5 Jahre später. Ich bin jetzt natürlich ganz anders im Umgang mit der Trauer als noch kurz nach dem Unfall. Aber es war ja auch ein richtig steiniger und schwerer Weg dahin. Ne? Ich bin seit über 2 Jahren in der Therapie. Ich setze mich damit auseinander. Ich rede ganz viel darüber. Also ich habe meinen Weg gefunden, damit umzugehen. Deshalb stehe ich heute hier, wo ich stehe. Das bedeutet aber nicht, dass ich weniger trauere oder irgendwie stärker bin oder empfänglicher jetzt für die Trauer von anderen. Diese Ausbildung, die ich mache, das ist was anderes, wenn es um die Trauer von anderen geht, mit Personen, mit denen ich nicht verwandt bin oder in gewisser Weise verschwägert oder wie auch immer. Das ist was anderes, das klammere ich aus. Ich rede jetzt wirklich nur von dem privaten Umfeld, weil da wird es, glaube ich, nie so sein, dass ich sage, ja komm, wir setzen uns hin, wir sprechen über deine Trauer. Weil ich trage ja meine eigene Trauer mein Leben lang auch weiterhin in mir drin. Ne? Mal ist sie mehr da, mal weniger da. Das weißt ja selber, wie das ist, dass sie in Wellen kommt. Aber dazu, das ist nicht unsere Aufgabe, als Trauernde, noch andere Trauernde im nahen Familienumfeld da einen Weg zu zeigen oder dass der Ballast bei uns abgeladen wird. Und ich finde, das hatte ich auch eben schon mal gesagt, dass das total legitim ist, wenn man das nicht fühlt, wenn man das nicht möchte und das nicht macht. Und da muss man sich keine Gedanken machen. Denn man hat es schon schwer genug. Der Alltag ist schwierig, man muss alles alleine jetzt wuppen mit Kindern. Und ich glaube, manchen ist das auch gar nicht so bewusst. Also natürlich, die haben auch jemanden verloren, aber wenn das ganze Leben auch noch wegbricht, der ganze Alltag, das ist ja nochmal härter. Und ich möchte, wie gesagt, Verlust nicht mit Verlust vergleichen, aber es ist bei uns ja nicht nur ein Mensch gestorben, es ist unser Leben mit gestorben. Und es ist, ich bin ja seitdem Jacek weg ist, ich bin ja nur noch von A nach B hetzig hier und so am Limit. Ne? Man funktioniert jeden Tag, man macht seine Aufgaben und man macht und tut, man macht quasi das Unmögliche möglich jeden Tag für die Kinder. Ich glaube vielleicht, dass das anderen manchmal gar nicht so sehr bewusst ist, und das meine ich auch gar nicht, also nicht böswillig bewusst, wie anstrengend das Leben seitdem ist für uns, die jetzt alleinerziehend sind. Wir haben nämlich nicht nur die Trauer, sondern wir haben halt auch das Leben der Kinder, wir haben unser Leben, wir müssen halt alles alleine wuppen. Das ist halt komplett anders und manchmal fehlt da vielleicht so ein bisschen das Verständnis für, weil man es halt einfach auch nicht besser weiß, und da möchte ich auch niemandem Vorwurf machen. Aber sich dann noch um die Trauer von anderen zu kümmern oder das Gefühl zu haben, man muss sich darum kümmern, nee, müssen wir nicht.
Ich kann mir das so gut vorstellen, dass sich wahrscheinlich viele Frauen damit wirklich jetzt beschäftigen oder vielleicht sogar konfrontiert werden, vielleicht von jetzt irgendwelchen übergriffigen Schwiegereltern, war bei mir jetzt nicht so, ich will nur generell sprechen, die sich dann vielleicht auch noch aus Verzweiflung oder was auch immer, aber die sich dann vielleicht, weißt du, dann noch öfter auf der Matte stehen oder dann noch mehr das Bedürfnis haben, da zu sein oder irgendwie vielleicht auch die Kinder häufiger zu sehen, das kann ja alles sein. Aber ich überlege gerade, als du das gesagt hattest, wenn da jetzt jemanden konfrontiert, mit wem, du hast jetzt nicht so viel Zeit oder wir sind es doch oder wir wollen da jetzt gemeinsam über ihn sprechen oder sowas. Ich finde, man hat wirklich keine Zeit für Schuld und man hat auch keine Zeit für Scham und es ist auch völlig fehl am Platz. Die Trauer wird so viel Platz einnehmen, du hast gar keine Zeit für irgendein anderes Gefühl, ehrlich gesagt, und auch nicht für irgendwelche anderen Menschen. Ich finde, wir in dieser Situation, deren Alltag sich auch verändert hat und alles, wir sind die Letzten, die sich über die Trauer von anderen, ehrlich gesagt, außer eigene Kinder, wie gesagt, ist immer ausgeklammert, Gedanken machen sollen. Also ich habe auch, wenn ich da so nachdenke über die letzten Jahre, ich bereue da auch nichts.
Ich auch nicht.
Weil ich habe wirklich mein Bestes getan und die Trauer meines älteren Sohnes war so raumeinnehmend, die war so präsent über so langen Zeitraum. Ich bin ja nicht mal zum Trauern gekommen. Ich habe im November 24 Nervenzusammenbrüche gehabt am laufenden Band. Und es kam im Nachhinein erst raus, warum das so ist, nämlich weil ich noch nicht mal mit dem Trauerprozess so richtig begonnen habe. Natürlich, das Thema hatte ich auf Instagram jetzt auch schon, natürlich, ich habe mit der antizipatorischen Trauer schon begonnen, noch bevor Holger verstorben war. Und natürlich habe ich mit Sicherheit auch ein paar Schrittchen gemacht. Aber bei weitem nicht so viele, wie eigentlich zu dem Zeitpunkt in fast 2,5 Jahren oder nee, 2,5 Jahren möglich gewesen wäre. Das hat bei mir im November 24 erst angefangen. Und da kann ich ja kaum noch andere Menschen, nee, du bist wichtig. Als verstorbene Hinterbliebene, sag ich jetzt mal, als Hinterbliebene, du bist wichtig als die Witwe oder der Witwer, ja, du bist das Allerwichtigste und die Kinder. Ich habe in meinem Fall mein Kind jetzt noch vorgezogen tatsächlich, weil es mir da noch akuter erschien, weil er einfach aber auch den größeren Brand entfacht hat, muss ich jetzt einfach aussagen. Die Trauer bei mir war sehr still Und bei meinem Sohn war es sehr laut. Natürlich lösche ich seinen Brand zuerst, bevor ich da meinen, ne?
Ja, ich glaube, das würde jede Mutter machen. Also meine Tochter war ja noch so klein. Also man sagt ja immer, ne, oder das höre ich auch immer oft und ich kann das auch verstehen, ne, zum Glück war sie noch so klein. Also wenn sowas passiert, war sie halt so klein und hat das ja noch nicht so mitgekriegt. Sie hat es natürlich mitgekriegt, aber es ist eine andere Form vom Umgang mit der Trauer gewesen. Also ich konnte mich da schon um mich kümmern. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass das in dieser Situation, in der wir nun sind, so war. Aber natürlich, wenn das so ist, ne, wie bei deinem Sohn, dann ist klar, als Mutter ziehst du dein Kind vor. Das kann ich auch total verstehen. Kinder und die eigene Trauer gehen vor, aber jetzt nicht noch die Trauer hier von Schwiegereltern und Schwester und Bruder und... Das schaffst du nicht. Daran gehst du kaputt. Das schafft kein Mensch, das auch noch irgendwie mitzutragen und da noch eine Stütze zu sein. Du brauchst ja selbst gefühlt zwei Personen, die dich durch den Alltag stützen und dir helfen. Da kannst du nicht noch die Stütze für andere sein. Ne? Also für andere, die so nah an dir dran sind.
Wenn da wirklich was gefordert wird, wo das Bauchgefühl sagt nein, dann würde ich da auch eine klare Grenze ziehen. Ich würde dann sagen, nee. Ich entscheide, wie häufig auch man meine Kinder jetzt sieht oder wie oft ich mich treffen will. Ich definiere auch, wie oft ich Besuch empfange, auch von der engsten Familie. Also ich würde da so den Fokus auf mich und die Kinder setzen, immer und immer wieder. Man soll ja immer nichts bereuen und so, ich weiß. Aber es gibt so ein paar Punkte, die hätte ich im Nachhinein gern anders gemacht. Darüber habe ich auch schon gesprochen. Aber was ich nicht anders gemacht hätte, was ich immer wieder so machen würde, ist die Priorisierung. Es geht ja auch nicht darum, eine Trauer kleiner zu reden. Ich habe mich natürlich mit dem Empfinden meiner Schwiegereltern auch auseinandergesetzt. Ich meine, wie furchtbar muss es sein, sein eigenes Kind zu verlieren? Das hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Das bleibt ja immer das eigene Kind und das muss schrecklich gewesen sein. Ich kann aber in dem Moment, es ist der falscheste Moment, wo ich jetzt quasi für die beiden da sein kann, kann ich nicht. Ich muss irgendwie gucken, dass ich selber klarkomme mit dem neuen Alltag, wie du schon gesagt hast, aber auch mit meiner Trauer und mit der Trauer von meinen Kindern. Also gar keine Chance, zumal ja oft auch, ist jetzt auch nicht bei jedem so, aber du hast ja oft da so ein Generationenthema. Auch meine Eltern, schätze ich jetzt so ein, die würden, glaube ich, jetzt nicht noch in eine Therapie gehen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Nee,
das ist ja jetzt erst so, mein Gott, seit wann ist jetzt Therapie so normal in Anführungszeichen in der Gesellschaft geworden? Also es ist doch nur keine 10 Jahre, oder?
Nee, also meine Eltern auch gar nicht. Die sind ja auch noch die Generation, wo nee, geht auch ohne. Und ich deswegen, ne, machen wir dann so gefühlt eine, so die Millennials dann. Ist ein Generationsthema und es ist ja aber auch immer ein Thema, wie man selbst mit Trauer umgeht. Ne? Manche brauchen es, wie gesagt, auch nicht, da irgendwie sich da noch ein therapeutisches begleiten zu lassen oder so. Aber dann sollte man halt auch nicht verlangen, dass andere einen abfangen. Ne? Also es gibt ja ne, diejenigen, die das mit sich selbst ausmachen und das ist ja auch alles völlig fein. Jeder findet seinen eigenen Weg, gibt da keinen falsch. Aber dann sollte man halt nicht verlangen, dass andere das dann irgendwie abfedern. Also wenn das so sein sollte. Ne? Also ich habe das jetzt so auch nicht erlebt, dass da irgendwas verlangt wurde oder sowas. Aber man hat natürlich immer die Möglichkeit, sich da Unterstützung zu suchen. Man sollte es halt nur an der richtigen Stelle machen und nicht im Familienumfeld. Natürlich, also was ich ja auch damit nicht sagen möchte, dass man gar nicht über die verstorbene Person reden soll. Auf gar keinen Fall. Man soll schon, ich finde das sogar schön, wenn man Erinnerungen teilt, weil die haben ja nochmal andere Erinnerungen als man selbst vielleicht auch, weil die natürlich auch logischerweise als Eltern oder Schwester früher im Leben waren als man selbst. Das finde ich immer ganz schön, also sowas dann zu teilen und über ihn zu sprechen oder auch dann irgendwie an Geburtstagen oder Todestag dann irgendwo auch gewisse Zeit und wenn es nur ein kurzer Moment ist, irgendwie gemeinsam zu verbringen oder sowas. Das finde ich schön. Also ich finde, das finde ich an der Trauer auch schön. Man trauert ja doch irgendwo gemeinsam, aber jeder muss halt auch seinen Weg finden, damit umzugehen und wirklich jeder für sich dann auch, weil es ist nicht damit getan, nur über Erinnerung zu sprechen, dann ist die Trauer, wird dann weniger. Es ist harte Arbeit, ne? Und das muss einem halt auch bewusst sein. Die Trauer ist halt auch kein Zustand, der irgendwann vergeht, sondern die bleibt ja einfach. Man muss halt einen Umgang damit finden, die so in seinen Alltag zu integrieren, dass man irgendwo wieder nach vorne blicken kann. Dass das Leben, was man halt noch hat und was wir hier unten halt noch haben dürfen, dass es wieder lebenswert wird.
Ja.
Das stand für mich von Anfang an außer Frage, dass es das ist. Ich liebe das Leben nach wie vor, auch als Jacek gestorben ist. Also auch kurz danach war für mich das total klar. Ich stand nie zur Debatte, dass ich sage, nee, will nicht mehr oder sowas. Überhaupt nicht.
Nee, bei mir auch nicht.
Da ist aber auch jeder anders. Aber man muss sich halt dann da Hilfe suchen, wenn man sie braucht. Und wenn nicht, dann findet man seinen eigenen Weg. Aber man muss halt nicht sagen zu anderen Angehörigen, ja, du musst oder es irgendwo verlangen oder so unterschwellig verlangen oder so. Oder seinen Schmerz und seine Trauer beim Gegenüber abladen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß dann auch immer gar nicht, was ich sagen soll. Also dann wirke ich so total unempathisch, was ich überhaupt nicht bin. Ja, gar nicht. Und ich setze mich ja unfassbar viel mit Trauer auseinander. Und wenn es in diesen privaten Rahmen geht, dann bin ich wirklich so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll oder so. Ich weiß dann gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Da merke ich, da ist so eine Sperre. Das kann ich nicht. Mit anderen, so, ne, wenn ich im Austausch bin mit der Community oder ne, auch jetzt in der Trauerbegleiterausbildung und sowas und allein auch in dem Austausch mit meiner Therapeutin, da frage ich auch sehr viel nach, wie denn was ist. Da fällt mir das total leicht. Aber sobald es in diesen privaten Rahmen geht, bin ich so, boah, nee, keine Ahnung. So, dann sperre ich mich so irgendwie emotional so vor und denke so, nee, kann ich nicht und ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Das ist nicht meine Baustelle so ungefähr. Also ich finde es auch schwierig, aber was ich halt mitgeben möchte in dieser Folge oder auch auf diesen Wunsch, dass wir einmal darüber sprechen, ist, dass man nicht die Trauer von anderen sich damit auseinandersetzen muss. Also das ist total legitim, dass man sich nur in Anführungsstrichen, das ist auch gut, ne, nur um seine Trauer und die der Kinder kümmert, das ist genug. Ja,
also ich würde sagen, das ist ein Vollzeitjob.
Ja, das nur war jetzt nicht ganz so passend an der Stelle, deswegen auch in Gänsefüßchen. Ja. Aber ja, es ist ein Vollzeitjob und das wird es auch immer bleiben. Und gerade wenn ältere Kinder da sind, ist das ja nochmal viel intensiver, als es vielleicht bei meiner Tochter, die 22 Monate alt war, als Jacek gestorben ist. Das stelle ich mir halt auch, ich habe das ja bei dir mitgekriegt, was du erzählt hast, da stelle ich mir das unfassbar intensiv und auch anstrengend vor, das halt auch noch zu begleiten zu seiner eigenen Trauer. Dann hast du vielleicht auch noch mehrere Kinder und die alle anders damit umgehen. Du musst als Mama jetzt alleine irgendwie jedes Kind auffangen und begleiten und so. Das ist unfassbar kräftezehrend und emotional und viel Arbeit. Ich glaube, wer da nicht versteht, dass da kein Raum für die Trauer von anderen noch da ist, weiß ich auch nicht.
Ist aber, glaube ich, dann auch nicht deine Aufgabe, das auch zu verstehen. Ich glaube, da bin ich tatsächlich inzwischen schon rigoros. Also, was ich schon mache, was ich jetzt ganz schön fand, was du vorhin gesagt hast, da bin ich mit meinen Schwiegereltern schon überein oder da sprechen wir auch offen drüber, dass sie gern mit den Kindern alte Fotos und Geschichten von Holger, aber ich will das ja sogar. Also ich sage, wenn es euch jetzt nicht zu sehr verletzt, wenn ihr das schafft, wenn ihr das könnt, würde ich mich freuen, wenn ihr so viel wie möglich den Kindern zeigt und erzählt über Holger, weil das diese Perspektive ist, die ich ihnen nicht bieten kann. Wie war Holger als Kind? Der Große ist bei mir 8, der Kleine ist, der wird 5. Wie war Holger in dem Alter? Gab es Ähnlichkeiten vielleicht? Ich meine, Kinder suchen so oft auch danach, sich irgendwie vielleicht auch damit zu identifizieren und dann zu sagen, ah, dein Papa war in dem Alter vielleicht genauso oder so. Ich glaube, das gibt den Kindern schon sehr viel.
Die meine fragt immer, Mama, sehe ich aus wie Papa? Und sie ist so, ja, sie ist halt 1:1, sieht sie aus wie ihr Papa, ne? Und ja, und auch meine Schwiegermutter sagt auch immer, genau, das ist nämlich genau das, was ich natürlich nicht mitgeben kann, weil ich halt nicht weiß, wie Jacek als Kind war. Aber sie sagt auch immer, dass die Kleine irgendwie so Sachen macht, die auch Jacek in dem Alter gemacht hat. Oder sie hat mir letztens auch Fotos gezeigt von Jacek, als er 4 Jahre alt war, meine ist ja 4. Und 1:1 halt unsere Tochter. Man sieht das halt einfach. Also sie ist halt optisch total ihr Papa von der Art, vielleicht eher so wie ich. Aber ich finde das immer ganz schön. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass meine Schwiegereltern das auch so machen. Mit ihr dann auch darüber sprechen oder auch mir dann auch Sachen erzählen, was ich halt nicht so weiß, logischerweise, weil ich ja erst einige Jahre später ins Leben von ihm getreten bin. Genauso kann ich natürlich auch Sachen erzählen, die halt meine Schwiegereltern nicht mehr so mitbekommen haben, weil Jacek dann nicht mehr zu Hause gewohnt hat oder sowas. Das ist dieses kollektive Trauern, dass man Erinnerungen, Momente teilt, die was Positives so mit sich schwingen lassen. Irgendwie so, ja, das finde ich schön. Das unterstütze ich sehr.
Ja, das war mir auch von Anfang an wichtig, weil überleg mal, das ist ja ein Teil ihrer Identität.
Ja.
Die werden ja nur mit uns aufwachsen. Und dann denke ich mir immer, je mehr sie über irgendwie ihren Papa wissen, immer so ähnliches Alter, die Geschichten zu erzählen.
Das ist so viel wert. Also mein Mann war ja Pole, meine Tochter ist logischerweise eine halbe Pole und ich ja nicht. Also ich spreche weder die Sprache noch sonst irgendwas. Und ich möchte auch unbedingt mal mit ihr dann mal nach Polen fahren und ihr das da zeigen. Auch so die Sprache. Ne? Also wir haben uns, damals darauf geeinigt, dass wir sie nicht zweisprachig erziehen, weil er war immer der Meinung, dafür spricht er nicht grammatikalisch korrektes Polnisch. Ich kann das nicht beurteilen. Aber es ist schon so, dass meine Schwiegereltern manchmal ne, irgendwie polnische Wörter ihr irgendwie mitgeben oder sowas. Ne? Oder ne, da gibt es halt auch polnisches Essen oder polnische Tradition und sowas. Davon habe ich ja selbst keine Ahnung. Und das möchte ich halt schon irgendwo, dass sie das halt auch mitkriegt, weil das eben auch ihre Identität ist. Ne? Sie ist eben zu 50% Polin. Und was ich halt auch immer wollte, ist nicht, dass sie irgendwann mal sagt, ja Mama, du hast mir das und das verboten oder du hast den Kontakt abgebrochen oder du hast das und das nicht gemacht. Weißt du, das wollte ich halt nie. Und das ist mir ganz wichtig, dass da trotzdem der Kontakt besteht, dass sie Jacek so ihr vermitteln, wie er als Kind war und wie sie ihn in Erinnerung haben. Und das, finde ich, ist ja auch eigentlich das Wichtigste. Ich finde, da merkt man schon die Zusammengehörigkeit und das ist ja auch schön, dass das so ist, dass man trotzdem gemeinsame Momente noch als schön irgendwie empfinden kann. Das ist ganz viel wert.
Das kann ich nur bestätigen. Wir waren tatsächlich, was die Kinder angeht, da schon immer sehr d'accord. Also da habe ich auch von Anfang an gesagt, ich möchte da eine Regelmäßigkeit. Gut, am Anfang war ich sehr verletzt, da war es ein bisschen weniger. Aber Es gab relativ schnell eine Regelmäßigkeit, die für beide Seiten komplett fein ist, einfach nur, weil wir beide wollen. Ich möchte unbedingt, dass die den Kontakt zu seinen Eltern halten, weil das einfach, wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich, aber einfach einen Teil ihrer Identität ausmacht. Die können Geschichten über Holger erzählen, die kann ich einfach nicht erzählen und ich will, dass sie so viel wie möglich über ihn erfahren. Deswegen treffe ich mich ja auch regelmäßig mit zum Beispiel Freunden von Holger aus einer Zeit, also die befreundet waren, noch bevor ich in sein Leben getreten sein werde, die können ja auch wieder andere Geschichten erzählen. Die ganze Zeit des Studiums zum Beispiel, diese ganzen Kommilitonen von ihm, die können ja wieder Geschichten erzählen, von denen weiß ich nichts oder von seiner Fußballerzeit oder sowas. Das ist mir schon sehr wichtig, aber eben für meine Kinder. Und da hast du wieder diesen Hintergrund, ich schütze hier gerade, also ich entscheide nur für meine Kinder und für mich. Meine Kinder und ich, wir haben jetzt Priorität. Und da mag schon durchaus sein, dass vielleicht andere Trauernde, wie jetzt zum Beispiel, mir fällt jetzt spontan zum Beispiel der beste Freund von Holger ein, die haben da natürlich momentan aus meiner Sicht schon das Nachsehen. Aber die Grenze ist bei mir und bei den Kindern. Ich kann mich wirklich um die Trauer von niemand anderem kümmern. Und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es meine Aufgabe ist.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, das haben wir ganz gut beantwortet und unsere Meinung dazu kundgetan. Ich finde es total toll, dass auch so viele Wünsche auch eingehen und Rückmeldungen. Das freut uns immer sehr, wenn ihr uns schreibt. Wir lesen das auch alles und beantworten das auch. Wir sind da immer offen für Themenvorschläge. Wenn euch was auf der Seele brennt, wenn ihr irgendwie ein Thema, was wir noch nicht besprochen haben oder selbst wenn wir es schon besprochen haben und da irgendwie doch noch Klärungsbedarf besteht, dann lasst es uns gerne wissen.
Genau, wir machen den Podcast ja nicht nur für uns, wir machen den ja auch für euch. Und wir sind ja doch jetzt inzwischen schon, ich 3,5 Jahre, Caro 2,5 Jahre, in diesem Game, sag ich jetzt mal. Also es kann ja auch sein, dass ihr sagt, okay, mir ist das jetzt leider vor kurzem passiert, ich hätte noch die und die und die Themen. Ihr habt vielleicht dann auch noch eine andere Perspektive drauf. Stellt uns gerne jede Frage, wir versuchen die dann bestmöglich zu beantworten.
Genau.
In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.